Vielen Dank für diese Einführung.
Having me here, it's a pleasure to share.
Und vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ich freue mich, meine Gedanken mit allen hier zu teilen. Der Titel meines Vortrages ist eigentlich Russischer Kosmismus, ein Vorgeschmack der Revolution. Aber natürlich hängt das sehr eng mit sozialem Fortschritt zusammen. Beginnen möchte ich mit einem Zitat. Das Universum ist gleichzeitig Leben und Tod, Zerstörung und Schöpfung, Wandel und Stabilität, Tumult und Ruhe. Es entsteht und vergeht ohne Ende, stets das Gleiche mit stets erneuertem Wesen. Trotz seines fortwährenden Werdens ist es in Bronze gegossen und blättert unaufhörlich die gleiche Seite auf. Im Ganzen und im Einzelnen ist es auf ewig Transformation und Immanenz. Ende des Zitats. Dieses Zitat stammt von Louis-Auguste Blanqui, dem berühmten französischen Revolutionär und echten Mann der Tat, der bekannt ist für seinen kompromisslosen, militanten Charakter. Diejenigen von Ihnen, die Geschichte zum Beispiel studiert haben, vor allen Dingen sich konzentriert haben auf die politische Geschichte, die werden wahrscheinlich seinen Namen sehr gut kennen. Kurz nach der Zeit der Pariser Kommune, die er ironischerweise im Gefängnis verbrachte, hat er einen Text geschrieben, der weitgehend verkannt ist, die Ewigkeit durch die Sterne. Ausgezeichnete Übung in dem, was ich politische Kosmologie nennen würde. 1871, als dieser Text geschrieben wurde, da hatte der russische Kosmismus, repräsentiert durch den Gründervater Nikolai Fjodorow, erst gerade begonnen. Wie es bekannt ist, hatte natürlich Fjodorow und seine Idee eine außerordentliche Auswirkung auf das intellektuelle Leben und die Kultur des vorrevolutionären Russlands, obwohl viele seiner Erkenntnisse vielleicht widersprüchlich, unzufriedenstellend erscheinen mögen und mit den revolutionären Bewegungen nicht zusammenpassen, ist es doch so, dass einige seiner Intuitionen eine sehr starke Inklination zum radikalen Wandel verraten und auch den Drang nach universeller Freiheit verstärken in seinen sozialen Thesen. Gleichzeitig möchte ich notwendigerweise betonen, dass die Schriften von Fjodorow nicht als eine Art Regelwerk wahrgenommen werden sollten, sondern stattdessen sollte man sie verstehen als symptomatische Reaktionen auf die Bedingungen der Moderne, von denen ja viele auch in unserer gegenwärtigen Situation noch immer verortet sind. Meine Präsentation heute verfolgt zwei Ziele. Zunächst möchte ich die unterschiedlichen Bedeutungen der Vorstellung von Auferstehung für alle, immerhin dem Herzstück des Fjodorowschen Projekts in der gemeinsamen Tat, mich widmen, und dann als zweites möchte ich ein experimentelles Lesen seiner theoretischen Hinterlassenschaften durch die Matrix der philosophischen Fragen, die auf den ersten Blick irrelevant wirken für die religiöse Strömung im russischen Kosmismus. Das sind Fragen, die wurden durch die Theoretiker der revolutionären Praxis, durch die Aktivisten, durch die Mitglieder der ersten und zweiten Internationale debattiert. Aber sie bleiben ungelöst und immer noch Thema für Debatte, obwohl die Oktoberrevolution an sich ja eine Antwort und auch eine radikale Lösung auf die postulierten Probleme zu sein schien. Also jetzt, nachdem wir 100 Jahre nach der Revolution sind, habe ich entschieden, sie auf Fjodorow zu beziehen. Die erste Frage, die heute Morgen schon angesprochen wurde, betrifft die Beziehung zwischen Theorie und Praxis. Und ich hoffe, dass ganz allgemein mein Beitrag ein bisschen eine Brücke schlagen kann zwischen den Präsentationen und Papieren zur Philosophie von Fjodorow, die wir gestern gehört haben, und den Projekten, die wir dann heute Morgen kennengelernt haben. Das Problem der Beziehung zwischen Philosophie und Handlung, wie es zuerst Marx in seinen 11 Thesen zu Feuerbach postuliert hatte, erscheinen in ganz deutlich unterschiedlichen philosophischen Übungen. In Bakhtins phänomenomische Philosophie der Kunst, der Tat, zur Philosophie der Tat heißt es, zur Philosophie der Praxis von Antonio Labriola, Antonio Gramsci. Diese schwierige Beziehung, dieser Bruch oder die Ungleichgewichtigkeit, die wir sehen zwischen Kultur, Leben, Denken, Tun, Philosophie, Handeln, hat sie alle umgetrieben. Aber heute in der Welt der kognitiven Arbeit und der Populärwissenschaft ist es möglich zu glauben, dass wir jetzt tatsächlich Hybridformen von Theorie und Praxis wahrnehmen, die scheinbar sagen, dass sie sehr viel enger zusammenhängen als in der Vergangenheit. Aber das ist gar nicht so, denn die Idee, die den entgegengesetzten Prinzipien zugrunde liegen, der Zweck dessen, was getan wurde, vor allen Dingen im Bereich Technologie und Politik, sind alles andere als Transparenz. Erstaunlicherweise oder vielleicht auch gar nicht erstaunlicherweise ist das eine der Fragen, die ein Hauptpunkt bei Fjodorow sind. Für ihn ist es so, dass diese Unterscheidung zwischen die Theoretiker, die Praktiker, die Forscher und den Rest der Menschen eine primäre Ungleichheit ist, die eigentlich vor allen anderen Formen der Diskriminierung kommt. Ich möchte hier noch feststellen, dass das russische Wort für Forscher oder Lehrer, Uchonoi, ein Antonym hat, also ein Gegensatzpaar, nämlich Ne Uchonoi, und das heißt wortwörtlich ungebildet oder nicht gebildet. Diese Kluft, die es gibt, die nicht zu überbrücken ist zwischen Philosophie und Handlung, das ist der negative Abgrund, aus dem jeder soziale Kampf entstammt. Das ist auch der Hauptgrund, warum Fjodorow von Nierodstvenost, also Nichtverwandtschaft, nicht brüderlichem Status spricht. Das unterstützt nämlich diesen Bruch zwischen Verstand und Willen und führt zu einer Unfähigkeit, das Denken entsprechend das Prinzip des Guten zu orientieren. Anders gesagt, ist es der Grund für Moralblindheit, soziale Indifferenz und Tunnelblick. Aus dem Grund behandelt Fjodorow die primäre ontologische Frage des Grundsatzes unseres Seins, also die philosophische Frage überhaupt, als eine tautologische. Die Umkehr dieser Frage, nämlich die Frage, was ist denn das Sein, welche den Tod als Nichtsein apostrophiert, macht es zwingend, den Tod zu überwinden oder seine Bedeutung zu erkämpfen. Und hier möchte ich noch einmal zitieren, Philosophen, für die die Welt lediglich ein Konzept ist, behandeln sie als ihre eigene Schöpfung, ihr Eigentum und sind stolz darauf, stolz auf eine vorbehaltlose Selbstkenntnis, ein Wissen, das weder Gleiche noch Kameraden anerkennt. Also von der Praxis losgelöst ist die Theorie gefährlich. Durch die Definition ist es eigentlich schon dann etwas, das zukünftigen Implikationen gegenüber ignorant ist, also außerhalb dieses Elfenbeinturms der Wissenschaft. Das hat natürlich dazu geführt, dass Fjodorow ein Argument, dass das normativ wie auch politisch signifikant ist. Jegliche Kenntnis der Wahrheit, die uns in die Lage versetzt, zwischen gut und schlecht zu unterscheiden, zwischen gut und böse, ist sinnlos, wenn es nicht eine Intention gibt, etwas Gutes zu tun und das, was böse oder schlecht ist, zu eliminieren. Wissen muss in Willen umgestaltet werden und umgekehrt. Andererseits, Handlung, Tat, von der Betrachtung, von dem Nachdenken losgelöst, ist eine Gefahr für drei Arten reiner Zerstörung. Einmal Wehrpflicht als Teil des Armeesystems, dann Massenproduktion mit Arbeit als Schinderei und dann dem Marktsystem, in dem alles zum Verkauf steht. Diese gefährliche Trennung zwischen Gedanken und Handlung hat das Arbeitsregime und die populären Lifestyles der Industrie, des Industriezeitalters festgeprägt. Harte, monotone Fließbandarbeit, gefolgt von begrenzten Stunden der Freizeit, die dann gefüllt werden mit völlig sinnlosen Dingen. Bildung ist hier der Ausgang auf dem Pfad des Wissens. Aber Bildung impliziert ja immer auch, dass es gewisse Lehrer, Meister geben muss, deren Autorität dann rigide ist und die Loyalität einfordern. Als jemand, der für intellektuelle Emanzipation ist und für aktive Studien, war Fjodorow gegen diese Idee der Beherrschung, der Meister, der Lehrer, weil es Gehorsam und eine unkritische Erkenntnisgewinnung impliziert. Also dieses Konzept der organischen Intellektuellen, die dann zwei Jahrzehnte nach dem Tod von Fjodorows entwickelt wurde, scheint seiner Sichtweise des Bildungsprozesses recht nahe zu kommen. Eine Universität für Fjodorow ist Sklave des Industrialismus, wodurch jede Idee von einer lebendigen Welt zu einem lebenslosen Konzept wird. Natürlich gibt es auch eine privilegierte Form von Bildung, das gibt es auch heute noch. Das ist sozusagen der Rettungsraum, er nennt es Klassenwissenschaft. Über die Universität hinaus gibt es zwei alternative institutionelle Bildungsformen, Institutionen, die Fjodorow vielversprechend fand, nämlich die Buchhandlung und das Museum, also die Bibliothek und das Museum. Diese radikale Trennung zwischen Theorie und Praxis ist auch spürbar in unserer Sprache, in unserem Alltagsleben. Fjodorow bezieht sich hier auf ein grundlegendes Beispiel, das vielleicht auf den ersten Blick lächerlich erscheint, aber im Grunde genommen die einem altmodischen Glauben verfallene Art von Redensweisen nahe kommt, die wir auch heute noch haben. Das kennen wir immer noch. Performativ nennen wir das. Wenn wir Hallo sagen, in den Russischen ist das Wort etwas, das buchstäblich gute Gesundheit dem anderen wünscht. Also wenn wir Hallo sagen, wenn wir jemandem etwas Gutes wünschen, dann machen wir das nicht wirklich so, dann meinen wir das nicht. Dann glauben wir, der verbale, automatische Ausdruck, den wir da von uns geben, der reicht schon, um positiv auf die Situation sich auszuwirken. Aber diese Maxime des Überwindens des Todes, der Schaffung einer Auferstehung für alle, ist im Grunde genommen etwas, das eine praktische Verkörperung unseres ganz normalen, oft formellen Wunsch nach Gesundheit für andere ist. Normalerweise ist es so, dass dieses Alter der Auferstehung bedeutet, dass wir kämpfen gegen intellektuelle, kulturelle, wahrscheinlich bei uns gegen eine digitale Trennung. Produktion eines Artefakts, Textes, Kunstwerkes war immer eine Möglichkeit, die eigene existenzielle Todesangst zu überwinden. Diejenigen, die an der Peripherie von Kulturproduktion waren, konnten dann durch ihre Kinder die Sterblichkeit überwinden. Auferstehung für alle bedeutet, dass die Schöpfungsprozesse von individueller Produktion existenziell wenige Konsequenzen haben. Alle werden gerettet werden und alle werden gleichermaßen anerkannt und man wird sich an sie gleich erinnern. Die erste Geste der Auferstehung war für Fjodorow die aufrechte Haltung, die Senkrechtstellung, die der Mensch gegenüber der Erde einnimmt. Und das setzt den Mensch in eine ganz besondere Position, anders als die anderer Spezies. Und das hat es auch den Menschen in die Lage versetzt, die Welt von einem anderen Standpunkt aus zu betrachten. Zum ersten Mal wurde die Erde als Ganzes wahrgenommen, als etwas, das sozusagen zwischen und der Mensch, der dann zwischen Himmel und Erde stand, zwischen dem Oben und dem Unten. Und ein Verständnis dieser Wechselbeziehung hat den Menschen bewusst gemacht, dass es natürliche Gesetze gibt, und dass man diese auch verbessern kann, Verbesserung des Lebens auf der Erde. Und das ist ganz, ganz wichtig, um ganz ehrlich zu sein. Es war wirklich dieser Akt des Aufrechtgehens im politischen und in anderem Sinne eine Art Aufstand gegen die Naturkräfte. Einer der anderen wichtigen Themen, die damals in den revolutionären Kreisen erörtert wurde, war dieses Gleichgewicht zwischen Spontaneität und Organisation. Eine ganz wichtige Frage zum Verständnis von politischer Aktion und der Schaffung einer relevanten revolutionären Strategie. Weitergefasst kann man das sehen als ein Problem, wie Solidarität zu kanalisieren ist, wie man unsere Forderungen koordinieren kann, entsprechend der Schwierigkeiten der Gegenwart und unserer Sichtweise einer besseren Zukunft. Zwar hat Fjodorow ganz offensichtlich sich aus dieser Diskussion sozusagen herausgehalten, er hatte doch eine sehr klare Aussage. Für ihn war es so, dass Spontaneität eine blinde Naturkraft ist, die nichts vom eigenen Selbst kennt. Es ist eine natürliche Potentialität, die zufällig Aktualität wird und die sich durchläuft, bevor sie tatsächlich aktualisiert ist oder bevor eine externe Kraft in diesen Prozess eingreifen kann, so wie ein Feuer im Wald durch vielleicht den Regen gestoppt werden kann oder auch durch irgendwelche Bekämpfung von Feuerwehrleuten. Das ist der Grund, warum es hier keinen Ort gibt für Spontanität im sozialen Leben. Das muss unter eine permanente Regulierung gefasst werden. Aber was bedeutet eine solche Regulierung? Welche Art von Subjekt wird damit vorausgesetzt? Und kann das nicht zu der Schaffung einer ewigen Diktatur führen? Regulierung beginnt mit der Aufmerksamkeit, die man gibt und dem rationalen Ansatz zur natürlichen Umgebung, also weder Ausbeutung natürlichen Ressourcen noch ihre Bewahrung, sondern die Kontrolle der Natur. Das ist eine Ansicht, die natürlich drei wichtigen Ansätzen entgegenstimmt, die wir in unserer Beziehung zur Natur haben. Nämlich auf der einen Seite sagen wir Natur, das ist sozusagen, es bedeutet, wir müssen alles unterordnen der Erfüllung der Bedürfnisse der Menschen. Dann gibt es den anderen Ansatz, ökologisch verantwortliche Schutz der Natur zu haben oder diesen neovitalistischen Versuch, die Natur und die Naturkräfte spontan als Teil der Solidarität mit nichtmenschlichen Objekten zu sehen. Für Fjodorow sogar ist die Natur, wie er es ausdrückt, unser zeitweiliger Feind, wird aber unser ewiger Freund sein. Also diese Regulierung beginnt mit dem Verstand, aber ist natürlich was ganz anderes, wenn nicht sogar das Gegenteil von der mythologischen Triumphhaltung der menschlichen Rationalität, die ja ursprünglich die Aufklärung charakterisiert hat. Aber ganz zerstört ist diese Haltung auch nicht. Regulierung ist verantwortliche Kreativität und aktive Pflege. Wie wir aus der patristischen Periode und vom Augustinus wissen, ist das Fleisch ursprünglich sündig, weil das Fleisch in der Lage ist, Sünde zu begehen. Und sündvolles Fleisch ist also das Haupthindernis für die menschliche Freiheit, für positive Freiheit, die Freiheit für etwas. Das ist die Perspektive, von der aus Fjodorow sich die Natur anschaut. Chaotisch, aber ohne Frömmigkeit, ohne Brüderlichkeit und weit weg davon, Freiheit für die Menschheit zu erzielen. In einem natürlichen Umfeld ist es so, dass die Tiere dazu verdammt sind, einander zu töten und aufzuessen, um zu überleben. Sie retten die Schwachen nicht. Sie überleben in den Bedingungen der sogenannten natürlichen Selektion. Fjodorow sieht das als eine Umkehr des Arguments der Sozialdarwinisten, nämlich die Tatsache, dass es einen Wettbewerb zum Tode gibt zwischen den unterschiedlichen Spezies im natürlichen Leben, ist der Hauptgrund darum, weil das soziale Leben anders organisiert werden muss. Es muss reguliert werden, eben weil das soziale Leben nicht der Natur entspricht. Interessanterweise war Fjodorow einer von denen, die gesagt haben, es gibt eine selektive Logik innerhalb des christlichen Kanons. Nur die Gerechten werden gerettet werden. Und beim jüngsten Gericht kann man sehen, das ist im Grunde genommen der Moment, wo es die nie dagewesene, aber die ultimative Selektion gibt. Wenn man diese apokalyptische pessimistische Haltung nicht akzeptieren will, diese Vorahnung des jüngsten Gerichts, das ist im Grunde genommen eine der Ideen zwischen Fjodorows Projekt der Auferstehung. Auferstehung als Verklärung aller wird dem Tod als Rettung der wenigen entgegengesetzt. Regulierung ist hier ein Akt der Unterstützung für die Schwachen, für jeden Menschen, weil jeder Mensch schwach ist und per Definition auch verwundbar. Nahrungsmittelverfügbarkeit, ganz egal, ob was da gerade notwendig ist, reguläre Hygiene, Gesundheitswesen, das sind so die wichtigsten Beispiele der Regulierung, die wir schon in der Fjodorowschen Zeit sehen. Die Schwachheit des Menschen ist auch aber eine Quelle der Kreativität. Ohne Leute, die schlecht sehen, hätte es nie die Idee der Brille in der Menschheit gegeben, zum Beispiel. Dieser Status der Non-Regulierung bedeutet, dass Organisation oder die Disorganisation unserer Umwelt automatisch delegiert wird an die Götter und Heroen, an diejenigen in der Macht, an die Natur, an die Maschinen, an die unsichtbare Hand des Marktes. Um aber diese Abhängigkeit zu überwinden und diese unverkennbaren Ketten abzustreifen, muss die Menschheit die Regulierung an sich als regulatives Ideal etablieren. Das heißt, jeder Widerstand auf Spontanitätsbasis wäre unlogisch, weil das eigentlich aus Natur oder natürlich Gemachtem, aus genau der Ordnung herauskommt, die zerstört werden soll. Dieser Prozess der Regulierung ist sogar die Ausführung des Fjodorowschen Projekts der Auferstehung für alle. Und der Idee der Regulierung, die kann auch erklären, was das Projekt bedeutet. Das ist nämlich das Grundkonzept von Entropie. Das ist, warum unsere Körper Hotels für Atome sind, wie Tsiolkovsky es einmal später sagt. Das heißt, die physische Umwelt wird gestaltet aus Partikeln der Toten. Es ist ganz, ganz wichtig. Fjodorow sagt, wir müssen unser Erkenntnisvermögen durch Wahrnehmung verbessern. Und was er damit meint, ist, dass wir verstehen müssen, was die Weltgeschichte, was die Menschheitsgeschichte ist. Und die kann man eben, so sagt er, mit 5 Sinnen begreifen. Traurig ist, dass die Menschen die Natur nicht unter ihre Kontrolle bringen können, bis die ständige Zwietracht, der Krieg gegen alle, von Hobbes'schem Verlangen nach Anerkennung überwunden wurde oder marxistischem Egoismus der modernen Bürger. Gleichzeitig sieht man aber, dass es doch Raum für Spontaneität gibt in dem Gedankenkonstrukt von Fjodorow. Man sieht das in seiner Faszination mit verschiedenen kollektiven Versammlungen, populären Feiern, Chören, Sängern, Kreis- und Reigentänzern, so der Liturgie, die außerhalb der Kirche gefeiert wird und damit die gesamte Menschheit umfasst. Abgesehen von der Liturgie sind das alles kollektive, karnevaleske, pantheistische Rituale, die wahrscheinlich einen ganz bestimmten Effekt haben auf das Leben der gesamten Gemeinschaft, die das praktiziert. Was seine Kritik der unreflektierten archaischen Natur dieser Ereignisse betrifft, hat er sie sehr nahe gesetzt an das Projekt dieser gemeinsamen Tat, näher als Industriefortschritt zum Beispiel. Zur Macht der Kollektivität. Um zu verstehen, worum es geht bei Kollektivität, welche Macht sie hat, welchen Ausdruck sie hat, war das für Fjodorow ganz wichtig, das dritte Element dieser berühmten, dieses revolutionären Dreiklanges zu erkennen, nämlich den der Fraternität. Die einzige Art von Zugehörigkeit, die es hat, nämlich Verwandtschaft. Trotz Frömmigkeit und Treue zu vielen der orthodoxen Dogmen hat er festgestellt, dass der Akt des einzelnen Gebetsakt des Einzelnen eigentlich nur sehr wenig wert ist, da es einen nicht von der inneren Unruhe befreit. Und diese Unruhe ist immer hervorgebracht durch den chaotischen Status der sozialen und physischen Umwelt. Noch mehr als das, wenn eine Einzelperson sich in Harmonie und in Frieden mit sich selbst findet, dann ist das bestimmt durch die Erfahrung des Friedens mit anderen. Das heißt, deshalb sollte Gebet auch immer eine kollektive Übung sein, denn sonst hat es keine Auswirkung, keine Signifikanz und keine Wirkung. Ganz egal, ob performativ oder reflektiv. Darum ist er auch der Ansicht, dass dieses heidnische Kreistanzritual ein typisches Beispiel für ihn ist, dass er sieht es als lebendige, aktive Religion im Vergleich mit toten Ritualen. Rituale wie zum Beispiel das Einzelgebet oder die Gottesdienste. Das Bindemittel, das die Menschen zu einem Kollektiv formen kann, ist der Kampf gegen den Tod. Und darum sagt Fjodorow, der Kampf für eine bessere Welt muss beginnen von einer axiomatischen, unumstößlichen Gleichheit oder Gleichstellung im Angesicht unseres endlichen Wesens. Und nicht, es darf nicht seinen Anfang in sozialen Unterschieden nehmen. Fjodorow wird oft als Pazifist wahrgenommen, aber er akzeptiert die Bedeutung von Macht. Aber diese Art von Macht sollte man vielleicht besser verstehen als Potentialität, Potentia. Das Konzept des Guten, des Freundlichen muss gepaart sein mit Erkenntnis und Macht, so wie es in der Figur von Gott ist. Das Gute ist nicht nur, dass es keine Laster gibt, kein Schlechtes gibt, sondern es ist eine reale Kraft, die auch Leiden abwenden kann und Wut abwenden kann. Das Fjodorow-Projekt ist, wenn schon nicht überzeugend, dann doch sehr stark, sehr entschlossen und kompromisslos. Sein Verständnis von Macht ist paradoxerweise auf einer materialistischen Ontologie basiert und hat im Grunde genommen seine Wurzeln in einer pantheistischen Weltansicht. Er schreibt, dass selbst wenn jeder den christlichen Geboten folgt, bedeutet das nicht, dass es kein Feuer mehr gibt, das brennt, und kein Wasser mehr gibt, das fließt. Aber diese ontologische Ordnung muss trotzdem zersetzt werden und diese blinde Macht irgendwie extrahiert, verstanden und transformiert werden in konstruktiven Modus, und zwar für das ganze Universum. Nur in diesem Falle, sagt Fjodorow, wird das Leben auf Erde sich bis an die Grenzen der Natur selbst erstrecken. In Anerkennung der fehlenden eigenen Freiheit wird es uns durchdringen und zu einer Welt freier und unendlicher Charaktere machen. Und jetzt komme ich zum letzten Teil meines Vortrages. Da geht es zur Geschichte zwischen Treue, Geschichtstreue und Ausmerzung. Das Konzept der Revolution hat eine ganz besondere Beziehung zum Konzept von Geschichte. Auf der einen Seite ist Revolution natürlich das ultimative Beispiel formativer Geschichte, aber auf der anderen Seite bedeutet es auch ein völliger Bruch mit der Geschichte. Auf der einen Seite ruht es auf der Geschichtstreue im Sinne von aktiver Kreativität, aber auch eine Rückkehr zum Moment der Schaffung des Anderen. Aber man kann das auch sehr leicht sehen als eine Ausmerzung der Geschichte. Beide diese Aspekte und die Spannung zwischen beiden sind im Denken von Fjodorow spürbar. Treue an sich ist ein wichtiges Konzept in seiner Theorie. Erstaunlicherweise sagt er sehr deutlich, dass Treue sehr wenig mit religiösem Glauben zu tun hat. Er unterscheidet zwischen den Worten gläubig und religiös, die im Russischen die gleiche Wortwurzel haben, Virny und Virushi. Der Gläubige kann nicht anders als zu glauben, denn der Gläubige handelt nach dem, was er oder sie glaubt, was auf einen religiösen Menschen nicht notwendigerweise zutrifft. Eine gläubige Tat ist durchdrungen von Liebe zum Objekt dieses Glaubens. Es ist mehr als Subjekt der Tat. Und solche Gläubigkeit ist vielleicht besser zu verstehen als in Bezug stehen zum Konzept der Wahrheit. Aber wie kann man der Geschichte treu sein? Für Fjodorow ist es schon so, dass das ein Wahrheitsverfahren annimmt. Und es beginnt mit der richtigen Annahme dessen, was Geschichte ist. Und dementsprechend ist die nationale Geschichte nichts anderes als ein Symptom von Trennung und Manifestation von nationaler Eitelkeit. Geschichte ist und kann auch nur wahrgenommen werden als universell und kann nur real werden, solange es Kriege und Machtkämpfe gibt. Die Geschichte wird oft wahrgenommen als ein Reservoir für Fallstudien und Beweise, die dann manipulativ eingesetzt werden, in politischen Pamphleten zum Beispiel. Ein anderes Beispiel, die Geschichte zu repräsentieren, ist, wenn man sie vergleicht zum Roman über die Vergangenheit, in Anführungsstrichen nur als Kombination von Narrativen. Das ist eine Rekreation der Vergangenheit in Worten statt in Taten, also Wiedergabe der Vergangenheit. Historisches Denken, wir wissen, ist Produkt des Verständnisses der Geschichte als theologischer Prozess, eine Zeitlinie, die ständig eine Demarkation von Vergangenheit und Zukunft darstellt. Fjodorow aber ist gegen einen solchen Ansatz, weil er sagt, das ist gestützt auf die Idee des Fortschrittes, der die Vergangenheit im Interesse der Zukunft eliminiert oder überwindet. Auf der einen Seite sagt er, es gibt eine durchaus konservative Vision, die also eine ultimative Rückkehr zur Vergangenheit bedeutet, statt dass man sich auf das Bestehende vorbereitet. Auf der anderen Seite aber scheint er uns auch zu zeigen, dass Vergangenheit und Zukunft immer schon in die Gegenwart mit hinein vermischt sind. Und dass unser Wunsch, die Geschichte in Momenten zu isolieren, die zurückbleiben, ist an sich schon antihistorisch. Aber abgesehen davon wendet er sich zurück auf diese Trennung zwischen Wissenschaft und gesundem Menschenverstand in der Ansicht der Geschichte. Das erste ist die Geschichte der Historiker, ein Bild, ein Konzept, ein spekulatives Denken, das in der Entwicklung eines theoretischen Apparatus der Geschichtswissenschaft verwendet wurde. Das letztere jedoch ist eine Anzahl von emotionalen Ausbrüchen und sentimentalen, manchmal sogar sakramentalen Einstellungen gegenüber der Vergangenheit, ausgedrückt in Gedenkveranstaltungen und sich erinnern. Das eine ist ein rationalisierter Kult von Heroen und Ereignissen, eine Schlachtbank, wie es Hegel genannt hat. Das andere ist ein Kult der Toten, intuitiv durchgeführt und ohne, dass es eine Reflexion über objektive Bedeutung dergleichen gibt. Und diese Kluft zwischen den zwei Operationsmodi mit der Vergangenheit, der theoretischen und der praktischen Kluft, diese Kluft muss überwunden werden. Das heißt, diese Modi müssen ineinander integriert werden. Nur so kann ein anderer, ein universeller Ansatz zur Geschichte gefunden werden. Im heutigen Kontext ist es besonders interessant zu sehen, dass Fjodorow hier Geschichte als eine Wissenschaft kontrastiert hat und das im Gegensatz gesetzt hat zu einer Geschichte als Kunst. Weil er gesagt hat, Kunst ist auch eine Form von Aktion, aber ein kreatives Element unserer Vita Activa. Für Fjodorow nimmt jeder Teil an der Geschaffung von Geschichte, aber diese Teilhabe ist eine Art Kampf um Selbstreproduktion, Zerstörung und Krieg. Geschichtstreue für ihn impliziert eine andere Art von Teilhabe und hier wird das Argument von Fjodorow sehr verwirrend. Er verurteilt zwar unsere Faszination mit der Zukunft, aber paradoxerweise ruft er nach einem universellen projektiven Denken auf. Was bedeutet das? Objekt, Subjekt, was soll das sein? Wie soll man ein solches projektives Denken außerhalb des Konzepts der Zukunft denn wahrnehmen? Das ist ein Enigma. Das kann man aber auflösen, dadurch, dass man die synthetische Natur jedes einzelnen Geschichtsmomentes versteht. Historisches Denken sagt, es ist alles ein Überbleibsel der Modernität. Es ist verbunden mit der Negation der Vergangenheit und diese Negation kann die eigene Gegenwart nicht ausmerzen, physisch und symbolisch. Die Vergangenheit ist also immer integriert in das Projekt der Zukunft, genauso wie sie integriert ist in die tatsächliche Zukunft. Aber helfen tut das auch nicht. Kriege passieren. Schwerarbeit, Schwerstarbeit gibt es, Menschen sterben, leiden, Naturkatastrophen hat man auch noch nicht unter Kontrolle gebracht und niemand wird die Toten retten können. Was Fjodorow anbietet, ist etwas anderes. Er dreht sozusagen die Uhr rückwärts und sagt, die Vergangenheit sollte das eine und einzige Projekt sein, das in die Zukunft gestaltet wird und damit sie ersetzt. Natürlich kann man nicht geschichtstreu sein, wenn diese Geschichte wie Wasser wegfließt oder wie Asche sich im Boden zersetzt. Wenn aber die Menschen sich vom Bestehenden voll abwenden und hin zur Vergangenheit gehen, wenn sie nur den Versuch unternehmen, die Zukunft in der Vergangenheit zu erkennen, dann können sie wahrscheinlich die modernistische Logik der Geschichte umkehren. Es ist also nicht die Vergangenheit, die man der Zukunft opfern muss als integralen Bestandteil derselben, sondern es geht um die Idee des Fortschrittes, die man loslassen muss. Und dieses Bild der Zukunft, die ist in die aktive Arbeit des Gedächtnisses und dort ist sie aufgelöst. Das bedeutet nicht, dass es technologische Entwicklung gibt und dass man diese aufhalten muss, sondern es bedeutet, dass es keine akzelerierte, keine beschleunigte Produktion gibt, nur eine Distribution, Kontrolle und auch Sorge. Wenn man von der Zeitförderung spielt, da kann die Weltbibliothek eine gute Metapher eines solchen Projektes sein. Und immerhin war er ja auch Bibliothekar. Es ist immer schwierig, sich so etwas vorzustellen außerhalb des globalen Systems der Produktion. Aber heute ist es sehr schwierig, sich Bibliotheken vorzustellen außerhalb des globalen Produktionssystems, außerhalb des digitalen Kapitalismus. Fjodorow hätte es wahrscheinlich sehr gerne gesehen, wenn man Produktionsstätten zu Bibliothek und Museum umfunktionieren könnte. Was wir sehen, ist genau das Umgekehrte, dass Bibliothek und Museum zu Objektfabriken, Aussagen und Affekten werden. Man muss auch darauf hinweisen, was Fjodorows Ideen betrifft, das muss natürlich alles auf das Thema Revolution wieder zurückgebracht werden. Und ich möchte zeigen, dass das Projekt von Fjodorow deutlich ausgedrückt werden kann in seinem Wunsch, unsere Perspektive zu verändern, von der Schöpfung auf die Rekreation. Ontologisch recht zu fertigen ist das, weil alles aus dem einen und aus der gleichen Materie kommt. Und ethisch ist es auch interessant, weil es notwendig ist, verantwortlich zu sein, auch für die Verstorbenen, da sie uns das Leben gegeben haben und in die Lage versetzen, unser eigenes Sein zu bewahren. Deshalb ist es wichtig, dass die Revolution an sich schon wiederholende Motive enthält. Genau wie die Rekreation bedeutet Revolution auch immer eine Bewegung, die eine Umkehr ist, eine Rückkehr auf etwas. Es ist immer etwas, das etwas zu tun hat mit einem neuen, mit einem alten sozialen System. Und das ist eine Doppeldeutigkeit, die in allem innewohnt. Und das bedeutet, dass man die kollektive Annahme hinterfragen muss, ob das Universum wirklich in der Lage ist, sich selbst umzugestalten und ob es alternatives Leben geben kann. Fjodorows These war, dass die Macht des Sozialen die Kraft der Materie überwinden konnte. Heute sieht es ein bisschen anders aus, was das Universum betrifft. Das hat mit der Immanenz der globalisierten sozialen Ordnung nicht mehr überlastet ist. Vielen Dank.
Thank you very much.
Vielen Dank für diese kleine für diesen Vortrag. Wenn Sie jetzt dringende Fragen haben, dann können Sie diese jetzt stellen. Ich sehe eine Hand. Bitte, ist das eine Frage direkt zu dem gerade Gehörten? Dann ist es okay. Und eine zweite.
Vielen Dank, Marina. Danke für diesen Vortrag. Ich habe Ihnen zugehört, ganz besonders dann, als Sie gesprochen haben über die Wissenschaft und die Beziehung. Es sah so aus, als ob die gemeinsame Sache, die gemeinsame Aufgabe, die Wissenschaft braucht, um dann zum Endziel der Wiederauferstehung zu kommen, als mechanisch, ingenieurtechnisches, wissenschaftliches Problem. Aber dennoch sagt ja Fjodorow auch, dass man die Unterteilung zwischen Wissenschaft, Theorie und anderen Feldern überwinden muss. Ich würde einfach nur fragen wollen, können Sie noch ein bisschen erklären, wo Fjodorow hier steht in Bezug auf die Wissenschaft? Was hält er von ihr? Dankeschön für die Frage. Das ist eine sehr wichtige Frage. Natürlich hat Fjodorow sich eingesetzt für die Wissenschaft. Und wie Sie sich schon denken konnten, lese ich ihn eher als Materialisten, denn als jemand, der das Projekt der Wiederauferstehung alleiniglich im Auge hat. Er sieht das Ganze als praktisches Projekt. Gleichzeitig heißt das jedoch nicht, dass diese Wissenschaft oder dieses Projekt ausgeführt werden muss von Wissenschaftlern, von denjenigen, die in Bibliotheken sitzen, und unter ganz normalen Bedingungen arbeiten. Im Labor hat man ja immer künstliche Bedingungen vor sich, um Tod zu überwinden und um zu sehen, wie man es tatsächlich schafft mit diesem Endziel, muss jeder, die sich diese Aufgabe verschreiben, nicht nur die Wissenschaftler. Nur in diesem Fall, wenn jeder in Übereinstimmung mit diesem Ziel denkt, dann wird jeder selbst hoffentlich zum Wissenschaftler werden. Es ist also nicht die Wissenschaft der Wissenschaftler. Vielleicht kommen wir darauf nochmal später zu sprechen. Gibt es jetzt noch eine weitere? Drei Fragen kann ich jetzt einfach nicht zulassen. Behalten Sie Ihre Frage einfach nochmal bis dann später. Eine Klarstellungsfrage. Sie haben an einer Stelle gesagt, dass für Fjodorow die Natur ein manchmal Freund, manchmal Feind ist. Vielleicht können Sie dazu was sagen. Das ist ja irgendwo so ein hegelianisches Motiv, das da aufscheint. Vielleicht können Sie uns auch erklären, wie sieht es aus mit dem Kosmos? Was bedeutet Kosmos da für ihn? Ist das irgendwie so ein mechanischer Kosmos aller 17. Jahrhunderts oder ist es eher ein organischer Kosmos, so wie im 18., 19. Jahrhundert gedacht? Danke.
Misinterpretation. The passage I quoted is that nature.
Die Natur ist unser Teil, weil temporärer Feind, sagt er. Vielleicht sollte man, sagt man es eher so, es wird diese Natur zu unserem ewigen Freund gemacht werden. Ich sehe hier keine dialektisch-hegelianischen Themen hier. Ich denke, für ihn war das einfach nur ein metaphorischer Ausdruck. Einfach um spontan und blind diese Energie, die da vorliegt in der Natur, zu extrahieren. Wenn diese blinde Kraft extrahiert wird, dann ist die Natur nicht mehr gefährlich. Und dann wird sie zu unserem Freund. Das ist eigentlich der Grundgedanke da. Vielen Dank. Wir versuchen uns an die Zeit zu halten und nochmals Dankeschön für diesen Vortrag. Und wir wenden uns dem nächsten zu.